was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate, dem Format, in dem es darum geht, die Nachrichten euch aus der Hip-Hop-Welt ein bisschen hier auf den Tisch zu legen, die vielleicht links und rechts liegen bleiben oder die ein bisschen mehr über die Kultur reden und ein bisschen weniger über aktuelle Rap-Geschehnisse. Dazu haben wir einen Chefredakteur, der dafür sorgt, dass genau diese Themen auf den Platz kommen, und einen Kompagnon an seiner Seite, die gemeinsam gerne mal versuchen, mir Dinge einzureden zu wollen, die ich so nicht wahrhaben möchte, oder umgekehrt. Wie es heute ausgehen wird, werden wir sehen. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind wieder Boogie Down Bass und 12 Finger Dan. Schön, dass ihr da seid.
Moin Leute, moin Nico, moin Dan, moin alle.
Ist gut, du arbeitest ja so in einem Job, wo auch mal Nachtschichten und sowas alles anstehen. Bist du ausgeschlafen heute, Bass?
Heute ja.
Also bist fit, bist motiviert?
Mal gucken, wie meine Synapsen heute funktionieren, wie die Chemie da das zusammenbringt alles.
Und die wollte ich gerade sagen, die Hip-Hop-Synapsen sind geschärft und sie haben was entdeckt. Und du hast quasi, du bist im eigenen Haus, bist unterwegs gewesen, hast irgendwas gefunden immer. Und hast dir gedacht, was zur Hölle sagt ihr da? Kuba, wovon redest du da?
Nein, was mich immer, also nur so ein kleines, das ist ja nicht nur das Thema, was ich gleich ansprechen oder was wir ein bisschen ansprechen werden. Es ist ja oftmals so, dass die Stammtischthemen, die ihr so besprecht, mich gerne mal triggern. Aber okay, Stammtisch, eure kleine feine Gruppe, die da immer stattfindet, ist natürlich klar eher, ich sag jetzt mal, eher der Hang zum Mainstream zu 70-80%. Und wir sind in unserem Love and Hate.
Einspruch, euer Ehren.
Einspruch, ja. Aber es fühlt sich manchmal so an, weil es werden so manchmal Sachen angesprochen, wo ich denke, Leute, wir müssen auch die Sichtweise des Undergrounds bei dieser These oder was ja auch immer denn da gerade auf dem Tisch liegt.
Im letzten Podcast hatten die beiden Gäste gefühlt nicht so viele Follower wie der Love and Hate Backspin Podcast.
Ja, aber
also mehr. Der Untergrund geht nicht.
Es geht ja um die Thematik dann auch so ein bisschen so, ne? Und da war es ja auch, da hat der Kuba so ein bisschen auf den Tisch gepackt. Das hat mich einfach getriggert. Das ist gar nicht so ein Hate oder so. Das ist einfach nur so, das hat mich irgendwie so getriggert, weil ich und Dan hatten bei uns im letzten Treffen hatten wir auch so ein bisschen über Weiterentwicklung des Genres so ein bisschen gesprochen, philosophiert, rumgelästert, was auch immer.
Wollte ich gerade sagen, ihr habt doch gar keinen Bock auf Weiterentwicklung, oder?
Nee, ist doch Weiterentwicklung. Ich finde, das Wort Weiterentwicklung entspricht nicht immer dem, wie es das, was es dann irgendwie so ist. Und das hat mich dann wieder bei dem Stammtisch-Thema, wo Kuba dann sagte, dass sich der Rap eben so weiterentwickelt. Oder Rapper und Rapperinnen und wie sie da eben am Kräuchen und Fleuchen sind, sich durch musikalische Möglichkeiten weiterentwickeln. Und ich hatte mit Dan es dann auch so, dass es eher so, für mich ist es oftmals, dass es eben nur eine Veränderung ist. Also dass wir so, ja, der hat sich weiterentwickelt, deswegen, da ging es ja um Technik, und im Stammtisch, da wurde es in den Raum gestellt, Technik ist nicht mehr so wichtig, oder die Frage halt gestellt, ist Technik überhaupt noch so wichtig, weil es eben andere Sachen viel wichtiger sind beim Rap und viel Melodie ins Spiel kommt. Und wie gesagt, wir hatten so ein bisschen diesen Talk zusammen, wo ich sagte, immer diese Weiterentwicklung. Sag doch einfach mal, nein, der Rapper oder Künstler XY hat sich einfach grundlegend einfach nur geändert. Hat ja erstmal in meinen Augen nicht viel mit Weiterentwicklung zu tun. Schlägt einen anderen Weg ein, macht was anderes. Alles andere gibt's ja auch noch. Also ne, wenn man sagt, so die Technik ist immer noch wichtig, die Technik ist immer noch da, die fällt ja nur durch Melodie und Autotune, fällt ja nicht hinten runter. Wenn man mal in den Underground guckt, in den weit gefächerten Underground, da wird sehr, sehr viel zum Beispiel auf Technik gelegt. Ich will jetzt gar nicht das Thema vom Stammtisch jetzt wieder groß aufkochen, aber
weißt du, was daran spannend ist, dass allein schon die Definition von Underground da eigentlich besprochen werden muss. Denn nochmal, Samson, der eine Gast, hat unheimlich wenige Follower, macht teilweise Boom-Bap-Sounds. Auch wenn er dadurch vielleicht nicht in deiner Welt auftaucht, weil er auch Trap-Sounds macht, ist der genauso viel Underground wie der Underground, von dem du sprichst. Nur du definierst diesen Underground anders.
Weil der wirklich, aber das ist ja auch jeder hat ja so seine Hip-Hop-Welt, seine Hip-Hop-Blase so ein bisschen, wie er sie wahrnimmt, wie er sie fühlt. So, ne? Und dann ist natürlich, es gibt tausend verschiedene Faktoren, die dafür sprechen, wenn man jetzt wieder auf Technik oder was macht es aus? Was macht es aus, die Kunst oder das, was das Schaffen, das Handwerk, was man treibt, dass es wertvoll ist oder dass es Hörerschaften an sich zieht oder so. Ich habe immer für mich, wenn mich sowas triggert, versuche ich da immer irgendwie so Schlagworte auch zu generieren und zu gucken, was, wo und welche, ich nenne es jetzt erstmal grob Schublade oder wie man sich selber sieht, wie man sich selber sieht oder selber reflektiert als Macher, als Schaffer. Irgendwie. Ich versuche mal, das Wort Kunst zu vermeiden, ich hasse das. Aber trotzdem gibt es ja auch mal so eine, nicht nur Schwarz-Weiß, Grauzone natürlich, aber ich habe so eine Definition zum Beispiel für mich gefunden, so Künstler oder Kaufmann. Ihr kennt das, den Spruch so, ne, Künstler, was, du willst Künstler werden, das ist doch brotlose Kunst, ne, weil man sich da eben nicht kaufmännisch mit auseinandersetzt und sagt, erstmal ist die Kunst wichtig, ob sie sich verkauft oder nicht, aber natürlich aus heutiger Sicht verändert sich da viel und man muss diesen kaufmännischen Aspekt, oder man geht von vorne ran, ey, ich kann gut rappen, mein kaufmännisches Talent nutze ich dazu, um mit meinen Rap-Skills oder was auch immer gutes Geld zu machen. Oder ich bin eher Künstler und scheiß auf das Kaufmännische und sage, ich versuche mich künstlerisch einfach richtig individuell auszuleben. So, verschiedene Ansatzweisen so, ne? Aber dieses Rap, Weiterentwicklung des Rap, es ist immer so eine Sichtweise desjenigen, der das macht in meinen Augen, nicht das Genre, was da irgendwie sich weiterentwickelt.
Also ich finde, wenn man einen guten MC erleben will oder rausfinden will, ob das ein guter MC ist, für mich auf jeden Fall immer auf ein Live-Konzert gehen, schauen, was der Typ live auf dem Kasten hat. Wenn er wirklich so performt wie auf seinen Platten oder ungefähr, dann dürfte, glaube ich, da keinem irgendeiner was von seinen Skills absprechen. Ich finde, die Technik an sich ist ein wichtiger Punkt, aber für mich gar nicht so der allerwichtigste, wenn einer wirklich, sage ich mal, 0815 Rap performt, aber das auch so in seiner eigenen Art und Weise drauf hat. Ohne dass er jetzt irgendwie Triple- oder Vierfach-Rhymes benutzen muss, was ja auch cool ist, dann ist das für mich halt einfach so ein Moment, der mich dann halt irgendwie catcht. Also für mich ist jetzt diese Technik gar nicht so ausschlaggebend. Und so wie Kuba, dass er hier auch sagte in dem Podcast, ist es ja auch so, als ob für ihn ja die Technik auch in den Hintergrund rückt. Da muss ich sagen, ist auch für mich kleiner Kritikpunkt. Also ich glaube, die Technik sollte man nicht ganz vernachlässigen, aber jetzt auch nicht so krass hochheben. Ich finde nur, wenn die Konsumenten sich damit zufrieden geben, wenn alle Leute Autotune und Co. benutzen und eher weniger Wert auf die Technik legen und das akzeptiert wird, dann ist es für den Künstler natürlich dann auch ein Signal, okay, die Konsumenten akzeptieren es, dann kann ich es auch machen, dann mache ich es vielleicht auch weiter und warum soll ich halt damit aufhören, wenn die Leute es irgendwie feiern? Also da gehört der Konsument auch ein bisschen mit dazu.
Naja, ist ja die Sache, was der Hörer, wenn er irgendwie Gefallen gefunden hat, vielleicht an diesen einen Künstler oder an diesen einen Protagonisten oder an den Stil oder so, da hat denn ja mit der Menge zu tun, ob das nur Mainstream ist oder Underground, was da gerade gefeiert wird. Ne? Ich meine, große oder kleine Menge, die hat jetzt erstmal die Erwartungshaltung, dass da einer auf die Bühne kommt und derbe Flow-Skills und Rhymes abfeuert und alles, ob er da nackt auf der Bühne steht, ist denen völlig egal. Oder du hast eine Hörerschar und die aufs Konzert geht und sagt so, oh, jetzt steht er da auf der Bühne so, ja, wo sind die Pelzmäntel, wo sind die Ladies, wo sind die nackten Weiber, wo ist der Benz, der auf die Bühne gekarrt wird, warum seilt er sich nicht von der Decke ab? Irgendwie, ich möchte hier eine Show. So, ne, und das muss man ja auch sehen, ne? Das steckt man nicht drin in den einzelnen Hörer, was der verlangt. So, ne? Wenn der das Entertainment-Paket haben will. Aber das wird eben bedient und das sind eben auch diese Trigger-Sachen, wo ich sage, so, ja, bist du Individualist, ziehst dein Ding durch, ist mir egal, ob ich kann rappen, ich muss keinen Pelzmantel antragen, um zu rappen. Oder ich bin Dienstleister und sondiere den Markt, check, was die Leute haben wollen und biete es eben an, zusätzlich zu den Skills. Und wenn man merkt, dass die Skills, die Technik gar keine große Rolle spielt, dann macht es den Markt natürlich offen, auch für Leute, wo man sagt so, ja, du bist ein derber Entertainer, aber rappen kannst du nicht.
Ich habe so ganz viele Gedanken dazu.
Ja, man könnte, glaube ich, stundenlang jetzt darüber reden. Sowas.
Ja, weil ich glaube ich auch bei, zum Beispiel, wenn es um den Punkt mit Technik ist nicht mehr so wichtig und der Situation, die wir am Stammtisch hatten. Kurz zur Aufklärung, es ist ja so, wir stellen einfach eine Frage in den Raum und stellen sie unseren Künstlern und die Künstler reagieren dann darauf. So, und das ist dann deren Sicht der Dinge. Und da es hier ja auch um Gäste geht, die dann natürlich auch schon bewusst aus Kontext heraus eingeladen werden, gehören sie dann eher schon in einen ein Pool von Menschen, von die wahrscheinlich von der Idee her da sehr gut zu dem passen, wo wir als Backspin auch hingehen wollen, aber haben halt einen anderen musikalischen Ansatz, als ihr das zum Beispiel habt. Mitunter. Auch nicht im kompletten Detail. Ich glaube, dann kommt aber genau diese zweite Ebene, die ihr gerade beschrieben habt, dass in Anführungszeichen der Konsument vielleicht einen anderen Blick darauf hat. Aber der Konsument ist in diesem Fall bei jemandem wie bei beiden eigentlich ja nicht per se die Masse, von der ihr immer sprecht. Weil das sind nicht die Millionen Zuhörer, die ein Capital Bra hat, sondern das sind beides Untergrundkünstler, die beide für sich einen Weg genommen haben, die einfach eine, glaube ich, eine inhaltliche und dann auch musikalische, technische, was auch immer, Abgrenzung von der Zeit davor haben wollen, weil sie das Gefühl haben, nee, das ist mir nicht mehr so wichtig. Ich möchte lieber anders Musik machen, ich möchte einen anderen Stil haben. Der Kern ist aber relativ ähnlich. Und dann kommt es irgendwie dazu, so ein kleines bisschen, keine Ahnung, wie in vielleicht auch in anderen Arten von Kunst oder selbst beim Kochen. So, da pflückst du die Kartoffel selber vom Feld oder kaufst du sie im Supermarkt? Und an welcher Stelle benutzt du Fertigsoßen und an welcher Stelle machst du sie noch selber? Ich glaube, so gibt es viele kleine Nuancen, die dazu führen, dass man sich und die eigene Kunst, oder du machst den Begriff ja nicht immer, sein eigenes Schaffen und das von anderen dann auch noch abgrenzen kann. Rein vom Gesamtpaket her sind wir aber hier, glaube ich, bei Leuten, die eigentlich einen relativ ähnliches Mindset haben, nur ein bisschen jünger und ein bisschen weiter weg von der Assoziation, die ihr vielleicht hattet, als ihr in Anfang der 90er damit in Kontakt gekommen
seid. Klar, ich habe es auch ein bisschen losgelöst von dem Mainstream, also den Gästen, also nicht, dass ich die Gäste da nicht schätze und so, aber allgemein, dass das so in den Raum gelegt wurde, dass man behauptet, also sich behauptet, es war ja sehr spezifisch, hast du schon gesagt, auf die Gäste bezogen, aber wenn man das erstmal so einfach dann nochmal verallgemeinert in den Raum legt, ob Technik überhaupt noch so eine große Rolle spielt, ist das schon etwas, wie gesagt, wie ich es am Anfang sagte, was einen ganz schön triggern kann, nicht unbedingt auf die Palme bringt, aber was schon Gesprächsbedarf haben kann, um da auch mal wieder so andere Wege irgendwie zu betrachten, wie das Ganze funktioniert. Ja. Wichtig ist halt immer, dass es so individuell bleibt. Ne? Ich meine, wo du sagst, so, ja, man muss nicht der großen Masse folgen. Gutes Beispiel so Immo. Ne? Wenn man sagt, der Freak, der wieder seine Show hat, auch nicht, denke ich mal, der hat ja auch nicht die Millionen, Tausende Zuschauer da, zieht sein Ding durch auf eine ganz andere Weise auch wie der klassische Untergrund und wie der klassische Mainstream. So, ne? Hat seine Hörerschar, seine Gefolgschaft, seine Fans. Das ist auch cool, aber eben auch so, ist auch nicht mehr so dieses klassische Ding. Aber auch gut, macht sein Ding. Aber er ist individuell, das schätze ich dann halt so. Und da würde ich jetzt nicht sagen, da kommt ein Dienstleister für die Leute.
Nee, aber das würde ich auch nicht per se immer jedem, nur weil er nicht die Mucke macht oder nicht den Stil macht, so wie du es willst, immer per se unterstellen, dass er dann anfängt, Dienstleistungen zu machen. Auch die Jungs machen einfach nur Mucke, weil sie Bock haben auf Mucke. Das klingt halt nur anders als das, womit du angefangen hast. Ich wehre mich auch ein kleines bisschen gegen den Mainstream-Vorwurf des Stammtisches, denn das, was wir da jetzt gerade auch durch so eine neue Entwicklung in den letzten Jahr, würde ich mal sagen, eigentlich schon fast seit anderthalb Jahren gemacht haben, ist ganz weit weg davon. Uns geht es um, ich glaube, der Unterschied ist vielleicht so ein bisschen, dass es so mehr am Zeitpuls, so würde ich es mal formulieren, sein soll, als das hier, weil es, glaube ich, auch ein Gegengewicht dazu ist und wir natürlich mal Mainstream-Themen haben, aber auch ganz bewusst dort Leuten Raum geben, die halt noch nicht so viel Platz haben.
Da bin ich bei dir. Also etwas zeitgeistiger so ja. Als vielleicht. Aber wir sind ja auch zeitgeistig, für den, was den Underground angeht. Also,
aber nicht, was die Musikauswahl angeht. So viel bin ich mir schon mal sicher, oder dann?
Also wenn man sich den Underground, da können wir jetzt auch, guck mal, da können wir ja, auch komm, drüber aber streiten.
Das war jetzt Moderationsschule. Ich breche das Thema ab und leite in die Musik über, damit wir zur nächsten News kommen.
Da bin ich jetzt nicht mehr zufrieden.
Nee, dann machen wir weiter.
Nein, aber
weiter.
Wenn man sich jetzt, ich könnte dir 50 aktuelle Releases aus dem Underground sagen und alle würden sagen, oh, das ist so ein alter Scheiß. Nein, es ist Underground. Das ist ja auch quasi der zeitgeistige Underground. Also,
aber Samson, aber egal. Samson ist auch Underground und der macht neuen Scheiß. OG Kimo ist auch Underground, ja, aber das ist halt die obere Spitze des Undergrounds.
Breit gefächert. Also könnte man drüber streiten, was jetzt der zeitgeistige Underground ausmacht. Oder was den ausmacht.
Und da war ich ja vorhin. Und das ist die Hausaufgabe für euch da draußen, wenn ihr hier zuhört. Lasst uns doch mal bitte drüber nachdenken, ob es den Underground, also es gibt ja nicht, also ganz viele sagen ja, und das ist bestimmt, da sind wir bei der Baumtheorie, das ist die Hip-Hop-Szene. Die eine Hip-Hop-Szene gibt es nicht mehr. Das wird ja ganz oft diskutiert, hatten wir vor zwei Wochen auch im Stammtisch. Vielleicht gibt es auch den einen Underground nicht mehr.
Die gibt es auch nicht. Also es gibt den einen Baum mit seinen gefächerten Zweigen und alles. Aber der Stamm bleibt immer der gleiche. Aber wär schlimm, wär komisch, wenn wir uns alle auf einem dicken Ast wiederfinden. Also wär schräg. Selbst wir als Soul Brother fahren einen anderen Underground-Film als Crackpack Records oder so.
Das stimmt.
Vielleicht nicht die unbedingt so, aber ne, wenn man schon das musikalische Genre, Background-Genre so ein bisschen betrachtet. Aber egal, das wäre vielleicht an anderer Stelle mal ein schöner Podcast wert.
Ich möchte aber noch ein bisschen die News mit reinnehmen, damit wir nicht auf einem Thema so lange sitzen bleiben, und gibt Daniel jetzt die Zeit für Musik. Welchen Song hast du ausgewählt?
Ja, ich habe was von Third Base rausgesucht. Pete Nice und MC Search. Und die haben sich Nice and Smooth ins Boot geholt für Microphone Techniques. Also vier verschiedene Rapper, wo jeder so seinen eigenen Style hat. Richtig cooler Song.
Und alles aus einer Zeit, die nicht mehr genössisch ist heute, sondern klassisch. Insofern ein schöner kleiner Ausflug. Wir hören uns gleich wieder hier bei Love and Hate.
Was ich lieb, was ich hab.
Wir sind wieder bei Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. Und es ist ja schon der Podcast, in dem so euch vor allen Dingen Knowledge weitergegeben werden soll. Ich habe versucht, fürs nächste Thema hier schon so ein kleines bisschen einzulesen. Und das ist der Schlagbegriff, mit dem Bass mir erklärt hat, was da in England los ist. Kannst du mal zusammenfassen, worum es geht und was dir daran so wichtig war?
Geht um King Underground. Das ist in England gegründetes Label, was sich halt sehr viel mit Hip-Hop beschäftigt. Und wenn man das auf der Homepage von King Underground geht, dann wird man sofort merken, dass da jemand eben diese Hip-Hop-Kultur und die Rap-Musik extrem liebt und sehr viel Energie, Herzblut und Zeit reinsteckt. Und das ist eben das, was mich triggert. Also ne, Leidensgenossen, jetzt böse, schlimm gesagt so. Aber ne, Mitstreiter im Hip-Hop-Game, die mir immer wieder zeigen, dass man da nicht alleine ist und da auch eben viel History, Knowledge und nicht immer nur die neuen Sachen zeigt, sondern eben auch über Sachen spricht, die, wenn man jetzt sagt, schon immer noch hörbar sind, aber schon der Vergangenheit angehören. Und es wurde eben, oder King Underground hat eben eine Serie ins Leben gerufen, die da heißt Curated. Vielleicht springen wir auch mal eine Serie zurück, die schon ein Jahr her ist. DJ Newmark war zum Beispiel ein Thema dieser Curated-Serie. Die aktuellste, vielleicht ist es gar nicht die aktuellste, ich glaube, es ist die aktuellste Ausgabe von Curated. Da geht es eben um Five Dog, ne, also dem Mitglied von leider schon verstorben vor ein paar Jahren von A Tribe Called Quest, wo sein Leben, sein Schaffen so ein bisschen beleuchtet wurde, wo so ein bisschen Background-Info, was er für ein Typ war, wie er so an die Musik rangegangen ist, wie er sein Leben, sein Hip-Hop verbunden hat mit seinen Leidenschaften. Ne? Er war auch ein sehr, sehr großer, liest man auch raus aus diesem Bericht, dass er ein sehr großer Sports-Fan war und auch eben den Sport immer sehr in seine philosophischen Texte, Liedtexte, Rap-Texte auch sehr gut kombiniert hat. Aber Curated fand ich ganz cool, als ich das so gesehen habe. Die haben so gesagt, dass sie da noch einen Schritt weiter gehen wollen. Und da sind wir wieder bei Nico, seiner Kaufleidenschaft. Die haben ein cooles T-Shirt rausgebracht. Also darum geht es jetzt nicht unbedingt. Ich finde die Serie ganz cool, wo eben Protagonisten des Rap- oder des Hip-Hop-Games halt so beleuchtet werden. So ein bisschen Background-Infos, was sie eben so geschaffen haben und wie sie an die Sachen rangehen. Aber sie haben eben auch jetzt ein T-Shirt rausgebracht, um eben auch den Menschen Five Dog so ein bisschen zu würdigen. Finde ich ganz cool.
Ist auf jeden Fall der Spruch, den ich auch immer sofort mit ihm in Verbindung bringe, ist von Oh My God und ist Now Here's a Funky Introduction of a Nice I Am. Schickes
hey,
T-Shirt.
Hier ist eine funky Vorstellung davon, wie nett ich bin. Finde ich schon ganz so. Also.
Ja.
Ist doch ein gutes Shirt beim Daten, oder? Na, okay, lieber nicht.
Stelle ich mir gerade vor so. Aber meine Kaufwilligkeit ist ein bisschen in den Keller gegangen, als ich gesehen habe, es kostet 37 Euro das T-Shirt. Hast du Argumente, warum ich es kaufen sollte?
um die Hip-Hop-Kultur in Form von Malik Taylor, a.k.a. Five Dog, zu würdigen. Nein, ja. Ist einfach cool. Nein, Philipp, einfach so ist es, muss halt. Muss jetzt nicht auf Krampf kaufen, aber ich bin, wenn es das in 2XL gibt, dann werde ich es auf jeden Fall in England bestellen.
Kommt ja, muss sich beeilen, sehe ich gerade, Digi. Es gibt jetzt noch
ist bestimmt hard to get oder irgendwie schon ausverkauft irgendwann, keine Ahnung.
Limited. Muss ich beeilen. Es gibt das in schwarz.
Aber es geht nicht nur ums T-Shirt, ist also das Curated, die Serie, also Leute, die hier zuhören, zieht euch das rein, Curated by King Underground, ist sehr schön eben auch diese Background-Infos. Ich finde es immer krass, oder nicht krass, sondern klasse zu sehen, so aus welchem familiären Umfeld die auch eben kommen, ne? Dass man dann so merkt, so okay, das war schon klar, quasi so alles in die Wiege gelegt. Das heißt dann natürlich nicht nur, weil die Elternteile irgendwie was schon mit Musik oder Dichtkunst oder Poesie oder irgendwas zu tun haben, dass die Kinder da eben auch Bock drauf haben. Aber es ist schon cool, wenn man da so ein paar Infos und Stories dazu bekommt. Das macht halt diese Person, um die es geht, viel, viel greifbarer. Ich mag sowas auf jeden Fall.
Ist das Video gewesen oder?
Nee,
oder?
Das ist im Prinzip nur ist ein Text-Doku quasi, die auf der Homepage denn. Aber ein Video dazu gibt es nicht. Also es ist fast wie so ein. Also bei DJ Newmark weiß ich, dass Dan Cable hat das bei Five Dog gemacht. DJ Newmark da. Das basiert dann alles auf Interviews. Wird bei Five Dog leider wohl nicht so, wird der nächste gewesen sein, aber mit anderen Leuten und recherchiert haben, um da eben an diese Informationen ranzukommen.
Ja, das ist ganz interessant. Ich bin so ein bisschen auf dem Kanal. Es ist sehr vielseitig, was sie an Themen, auch an Künstlern hier haben. Es gibt ein Curated mit RoboHands, eben so einem Künstler. Das gab es als Video hier jetzt in der Version für die Website, was ja auch logisch ist, weil wir Rest in Peace ja auch kein Interview mehr dazu jetzt aktuell führen könnten. Aber so oder so eine schöne Huldigung von einer wirklichen Größe der Hip-Hop-Geschichte und Hip-Hop-Kultur und damit auch viel Liebe daraus ans Label, die sich da mit solchen Themen beschäftigen. Das ist die Frage, ich überlege gerade so, ob es das für Deutschland geben sollte? Vielleicht so Huldigungen und so Auszeichnungen für große Persönlichkeiten der Deutschrap-Szene? Können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, vielleicht fällt uns da was ein. Wir hören vorher immer Mucke. Wir hören vorher immer Mucke, ne? Psst.
Ja, wir hören Mucke. Dan, wir hören Mucke, ne?
Ja, yes. Komm, Dan, Mucke.
Now here's a funky introduction of How Nice I Am. Kommt von Check the Rhyme, ja, von A Tribe Called Quest. Und die gibt's jetzt. Absoluter Klassiker.
Ach, stimmt, von Check the Rhyme. Oh, mein Fehler. In diesem Sinne, let's go. Hier, Love and Hate. Bis gleich.
Was ich lieb. Was ich
weiter geht's mit Backspin Love and Hate und einem Format, das ich persönlich sehr mag und sehr schätzen gelernt habe, weil es triggert so ein bisschen das Herz, wenn man sich mit US-Rap in der letzten Dekade oder den letzten Dekaden beschäftigen möchte, weil es da schon einige Protagonisten gibt, die heute vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit und ein bisschen zur Seite gerückt sind, weil sie nicht mehr ganz so viele aktuelle Sachen haben, aber sehr viele Hits. Und daraus ist Versus entstanden, ein Format, in dem sich Rap-Größen der Zeit verschiedenster Dekaden quasi battlen, indem sie quasi sich gegenseitig zeigen, was für geile Mucke sie gemacht haben. Legendäre Sachen wie DMX, Rest in Peace gegen Snoop zum Beispiel, aber auch ein neues Battle, das jetzt ansteht, das ja dann vor allen Dingen auch noch weiter in der Zeit zurückgeht und auch noch mehr Hip-Hop-Herzen, der genau aus dieser Zeit hochschlagen lässt, ne?
Auf jeden Fall. In meiner Hip-Hop-Blase auf jeden Fall ein Versus-Battle für mich mit zwei der allergrößten. Am 17. Oktober 2021 findet das statt im Barclays Center in Brooklyn. Big Daddy Kane versus KRS-One.
Stark, oder?
Mic drop, ich gehe. Ja. Alles gesagt. Nein. Richtig geil, finde ich. Habe ich nur drauf gewartet. Also cooles Matchup. So, ich glaube, wird geil.
Was so dein erstes Gefühl da, wenn du das liest?
Es war ja ein bisschen mit Ansage. Also Kane hat KRS ja auch schon immer wieder mal, auch bei einigen Interviews, auch immer so ein bisschen herausgefordert. Und ja, jetzt hat KRS zugesagt, jetzt steht das Ganze und ich muss sagen, das ist vor allen Dingen auch, wenn man so die Hip-Hop-History sich anschaut, was Kane ja mit der Juice Crew und KRS mit der Boogie Down Productions an den Start gebracht hatten und die sich ja damals ja auch sozusagen ja bekriegt hatten, dieser berühmte War zwischen der Boogie Down Bronx und der Queensbridge, weil sie sich ja nicht so einig waren, beziehungsweise es gab ja ein Missverständnis. Die Juice Crew meinte ja, dass Hip-Hop in Queensbridge gestartet ist damals und da hatte KRS ja was gegen, hat dann The Bridge is Over rausgebracht. MC Shan kam ja mit seiner Single The Bridge um die Ecke und ja, das Ganze hat sich ja so hochgeschaukelt und es gab ja ganz viel Beef zwischen diesen beiden Lagern, aber das Coole ist, Kane und KRS, die sind ja so ein bisschen trotz dieses Beefs trotzdem freundschaftlich auseinandergegangen oder können immer noch freundschaftlich miteinander umgehen und das werden sie vielleicht, glaube ich, in diesem Battle so ein klein wenig außen vor lassen. Also ich glaube schon, dass die beiden heiß drauf sind, den anderen zu zeigen, dass sie wirklich mehr auf dem Kasten haben und ich muss sagen, ich persönlich, ich sehe Kane einfach ein bisschen weiter vorne. So, klar, ey, KRS ist der Teacher, gar keine Frage. Der Typ hat Knowledge, ne? Knowledge reigns supreme over nearly everybody. Der Typ heißt nicht umsonst so. Aber ich glaube, Kane hat einfach mehr dieses Total Package-Ding. Der Typ versprüht halt einfach alles, was einen vollwertigen MC ausmacht. Und das auch noch im hohen Alter. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, Kane und KRS sind irgendwie im ähnlichen Alter.
Er hat ja ein recht, was ist ein loses Mundwerk. Aber er ist dann auch für einen lockeren Spruch zuständig. Er hat ja auch auf seiner eigenen Instagram-Page, hat das dann ja auch angepriesen und das ist passiert. Und er hat ja auch, wie du schon gesagt hast, da, dass es ja schon einen Vorlauf hatte, das Ganze und immer so ein bisschen auch getriggert wurde. Und dann hat er dann ja auch geschrieben, jetzt ist es offiziell. Jetzt ist es soweit. Wir werden uns treffen. Und er hat gesagt, KRS-One ist ein Battle-Rapper. Hat er ja auch in seinem kleinen Bericht da geschrieben auf Instagram. KRS-One ist ein Battle-Rapper, also werden er und ich eben Battle-Rap machen. Also er lässt sich eben auch darauf ein und hat da auch Bock drauf und Lust zu. Dann natürlich wollen sie auch ihren Fans was bieten und zeigen, aber es wird eben auch in seinen Augen auch Battle-Rap geben.
Das ist, glaube ich, auch das spannendste Duell bisher, wo ich eher sagen kann, das sind wirklich zwei richtige, vollwertige Battle-MCs. Die kommen ja auch aus dem Battlen. Und ich glaube, das wird eine ziemlich spannende Geschichte. Und ich glaube, wie gesagt, auch, dass die beiden sich nichts schenken werden. Klar, am Ende wird natürlich der Handshake und die Umarmung natürlich stattfinden und im Vorfeld auch. Aber ich glaube schon, dass es ein kleines, giftiges Battle sein wird.
Auf jeden Fall, ne?
Und vielleicht kommt ja auch MC Shan um die Ecke und haut nochmal einen kleinen Diss raus gegen KRS. Der war ja auch wieder in dem, Marley Marl Legendize Podcast bei der allerersten Folge auch zu Gast Shan. Und ja, immer wenn irgendwo Shan zu hören ist, kann er sich so einen kleinen Seitenhieb gegen KRS nicht verkneifen. Vielleicht kommt er auch auf die Bühne gesteppt, wer weiß. Vielleicht ist die ganze Juice Crew ja auch mit am Start und supportet ihn da.
Na, die wird auf jeden Fall da sein, aber und Vollgas geben.
Ja, ist spannend. Also ich habe gerade hier so ein bisschen die aktuellen oder die letzten Matchups und sowas alle immer ein bisschen durchgeguckt, was da so los gewesen ist. Die letzten waren ja Fat Joe gegen Ja Rule, Lox gegen Dipset. Ja, das ist alles sehr...
Ja, und selbst da war auch schon so teilweise eine kleine giftige Atmosphäre. Bei Fat Joe und Ja Rule, da war es dann im Endeffekt ein bisschen freundschaftlicher noch, aber bei The LOX.
Ich glaube schon, dass es so ein bisschen diesen klassischen B-Boying-Cypher-Charakter hat. Also sie werden sich da angiften und man wird sofort merken, dass es um die einzige gleiche Sache geht und dass es sehr freundschaftlicher Battle ist, wie beim B-Boying im Kreis irgendwie. Kann ich mir vorstellen, aber ich bin gespannt, ich werde es mir anschauen oder ich hoffe, ich habe die Zeit, das zu schauen und im Nachhinein wird es mit Sicherheit irgendwo Streams geben. Und wir werden wieder berichten, ne? Dann, wie es war.
Genau, da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Also es soll jetzt die nächsten Tage stattfinden, ich weiß gar nicht, wann das hier rauskommt. Aber direkt im Anschluss daran wird dieses Battle stattfinden. Das heißt, in der nächsten Folge können wir drüber reden. Jetzt bin ich gespannt, ob du soundtechnisch auch irgendwas aussuchst. Quasi mixt du beide zusammen oder machst du...
Bingo, ja. Also ich kann persönlich nicht warten, bis das Battle stattfindet. Ich will jetzt schon ein Battle zwischen Kane und KRS. Deswegen habe ich hier zwei Songs vorbereitet. Ein kurzer Track, 28 Bars of Kane von Big Daddy Kane, produziert von DJ Premier. Und danach im Anschluss gibt es KRS-One mit Feel the Vibe, Feel the Beat. Und dann ja, können wir mal entscheiden, wer der Sieger ist.
Ja, finde ich gut. Und dann gleich hier weiter, Zielgerade. Backspin Love and Hate.
Was ich will.
Backspin Love and Hate mit einer Huldigung an einen der Pioniere von Deutschrap, in diesem Land, was ja logisch ist, wenn es um Deutschrap geht, der aber vor allen Dingen auch die ganze Kultur, die ganze Hip-Hop-Kultur in diesem Land maßgeblich mitgeprägt hat und damit dazu beigetragen hat, dass am Ende auch in vielen kleinen Zellen Dinge entstanden sind und dann so Dinge geführt haben, wie auch, dass wir drei hier sitzen und zusammen einen Podcast machen. Es geht um Torch und der hat in Heidelberg zum 50. Geburtstag eben diesen zelebriert und eine Auszeichnung bekommen. Und Chefredakteur Boogie Down Bass, bitte fassen Sie zusammen.
Bitte fassen Sie zusammen. Ja, ein ganz großer, der, wie du schon sagst, der deutschen Hip-Hop-Szene hat seinen 50. gefeiert. Und nicht nur an einem Tag, sondern ein verlängertes Wochenende in Heidelberg. Ich habe es leider nicht geschafft, vorbeizuschauen, um ihn persönlich zu gratulieren. Aber mehrere Tage, es gab ein Konzert, es gab eine After-Show-Party, es gab eine Lesung in der Uni. Und es gab einen Family Day und noch viel mehr rund um den 50. Geburtstag von Frederik Hahn, a.k.a. Torch. Ja, und unter anderem, mal vorweg, er hat eben, ja, du hast schon gesagt, wurde ausgezeichnet. Die Richard-Benz-Medaille, glaube ich, das habt ihr jetzt gerade nicht vor Augen, hat er verliehen bekommen. Aber das, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, er hat ein Jubiläumskonzert erstmal. Das war so der Drehung-Angelpunkt auf oder im Schlosshof des Heidelberger Schlosses gespielt und sollte eigentlich im Karlstor Bahnhof stattfinden. Und da hat der Veranstalter auch gesagt, so 50. Geburtstag von Torch, da müssen wir mehr bieten. Und da hat man das versucht und hinbekommen, dass es das, der Schlosshof war Heidelberg. Was kann es Besseres geben, als das Heidelberger Schloss dazu zu verwenden? Und 750 Zuschauer, Anhänger, Freunde, Fans von Torch waren dabei und haben seinen Geburtstag eben zelebriert. Und nicht nur eben Fans und Freunde, eben ja Freunde, dann auch Mitstreiter, selber Protagonisten des Deutschraps, wie die Stieber Twins, Tony L, Cora E, natürlich auch alle aus Heidelberg, haben ihn sozusagen mit einer kleinen Warm-Up-Performance vor seinem eigenen Konzert eben auch da gratuliert und die Meute heiß gemacht auf den Abend und das Ganze drumherum.
Schön, oder? Irgendwie. Also die Tatsache, dass es so, also natürlich erstmal so lange schon gibt, jemanden wie ihn dann noch auch dann auf der Bühne zu haben und dann auch die Huldigung dessen plus dann Auszeichnung und Würdigung auch der ganzen Stadt, die da mit drin gesteckt hat. Das hat mir schon irgendwie so das ein schönes Gefühl gegeben, das zu sehen, schon, dass Heidelberg schon, das versteht, was da passiert ist.
Auf jeden Fall. Es geht ja so, Dreh- und Angelpunkt war ja sein Soloalbum Blauer Samt, was jetzt recht zeitlos ist, auch schon, ich sage jetzt erstmal so, weil es schon ein bisschen älter ist, schon ein bisschen Staub angesetzt hat, aber er hat ein Buch dazu geschrieben, wo es um das Schaffen des Albums geht, also wirklich Background-Infos, wirklich die Gedankengänge, wie sie so stattgefunden haben, wie die Texte entstanden sind, weil das Buch Blauer Samt eben die Person Torch und Frederik Hahn vereint, also ne, das sozusagen den Künstler und die Privatperson in einem ist das Schaffen und das Werk beider Persönlichkeiten sozusagen in ein Album gefasst, was es ganz spannend macht. Und da hat er eben auch eben ein passendes Buch, ein kleines Buch zugeschrieben, was er eben auch dann an der Uni so ein bisschen vorgelesen hat. Es wurde zitiert, wurde besprochen, damit man auch, wie wir vorhin bei Five Dog, bei Curated hatten, dass man auch so ein bisschen dahinter steigt und so ein bisschen die Person auf eine andere Art und Weise kennenlernt und er auch den Leuten, den Fans vermitteln will, was er sich dabei gedacht hat. Ich glaube, wenn man sich Blauer Samt einfach so ein bisschen intensiver anhört, die Texte versucht zu verstehen, wird man da auf sehr viel wird man da sehr viel mit vielleicht mit dem Kopf schütteln und gucken, was hat er da gemeint und was ist das? Und ne, also in die Gedankenwelt von Torch eintauchen zu können, das hat er natürlich mit dieser Lesung und alles auch versucht. Oder in dem Buch versucht er das oder erklärt er es eben auch, um dann später Blauer Samt hören zu können und sagen, ah, jetzt habe ich es begriffen, was er damit meint. Coole Sache einfach. Und das alles mit in dieses 50. Jubiläum, seinen Geburtstag zu packen, besser geht's doch eigentlich gar nicht. Er ja auch, in meinen auch einer der größten Rap-Poeten Deutschlands. Er ist schon, ist ja nicht einfach nur ein Battle-Rapper. Er hat alles Mögliche abgedeckt, er kann alles Mögliche. Ich habe ihn als Freestyler kennengelernt, wo er jede Bühne auf jeder Jam gerockt hat und die Hip-Hop-Kultur die Fahne mehr als hochgehalten hat. Aber ja, vielleicht hat er nie den Super-Megastar-Effekt oder gehabt, aber trotzdem für die deutsche Hip-Hop-Szene auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große Bereicherung und wichtiger Teil.
Und was ihr schon meinte, dass mit der Stadt Heidelberg ja auch dann eine kleine Stadt ja schon ein großes Epizentrum für Hip-Hop gewesen ist. Und auch die trotzdem sich, glaube ich, aber auch dem erst langsam bewusst werden musste, wenn er dann, sie sich hier aus diesen Sachen heraus, die du mitgegeben hattest, auch sich darüber gefreut hat, bei der Performance dann Hip-Hop, wir haben es geschafft. Oder Heidelberg, ich muss kurz das Zitat suchen, damit es nicht falsch sage. Ich fand das so schön mit Heidelberg, wir haben es geschafft, Hip-Hop ist auf dem Schloss oder irgendwie sowas.
genau.
Find ich eine sehr schöne kleine Bildsprache, die so zeigt, dass es auch Leute wie Torch gebraucht hat und vielleicht auch diese Zeit, also diesen Zeitraum, das ist das Wort, was ich gesucht habe, diesen Zeitraum braucht, damit Dinge da zusammenschmelzen können.
Und auch ja, manchmal ist das doch für viele Fans, auch selbst Fans, die sagen, ist cool und ich mag das und AC habe ich schon gemocht und Torch und alles drumherum und 360 Grad Records. Aber irgendwie erschließt mich die Person Frederik Hahn nicht. Irgendwie finde ich das komisch irgendwie so, ne? Aber das ist ja auch so, ne? Also man hat ja zwei Lesungen dann gemacht, wo er das selber genannt hat, zwei Lesungen im Namen der Dreifaltigkeit. Torch erklärt die komplexen Denkprozesse hinter seinem Erfolgsalbum und da hat er natürlich sein Leben, sein Schaffen in dieses Album gepackt, aber trotzdem ist und bleibt ja die Person Torch aka Frederik Hahn oder andersrum und wird das ja nicht nur auf dieses Album, diese Blaupause, diese Schablone. Er ist halt von Day One bis heute ist er halt dieser Typ mit diesem Denken, mit diesem Prozess und das macht es dann auch interessanter, ihn dann auch so kennenzulernen.
Ja, hundertprozentig. Schön auch, dass damit ja jemand gehuldigt wird, der halt in dann schon einem gut gesetzten Alter mittlerweile unterwegs ist. Obwohl wir in der Neuzeit ja von ganz anderen Künstlern reden, aber eine Stadt wie Heidelberg sich halt dann auch diesem in Anführungsstrichen wirklichen menschlich gewordenen Kulturgut bewusst ist und es dementsprechend huldigt. Also so oder so eine schöne Sache. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ein Hip-Hop-Künstler dieser Epoche es schafft und auch der Epochen, die danach kommen, sich so zu platzieren und auch ein bisschen zu inszenieren in der Stadt, in der er dann einfach groß geworden ist und B, dann auch die Stadt und das Drumherum auch huldigt, dass er die Person ist, die er ist.
Er hat ja von der Stadt Heidelberg sozusagen die Richard-Benz-Medaille, was wir schon angesprochen hatten, verliehen bekommen. Und ich lese dir einfach mal vor. Mit der Richard-Benz-Medaille werden seitdem Persönlichkeiten geehrt, die sich vorrangig im Bereich Kunst, Kultur und Wissenschaft verdient gemacht haben. Und Heidelberg ist der Meinung, dass Frederik Hahn aka Torch eben genau diese Aspekte so der Stadt auch gebracht hat. Völlig zu Recht. In meinen Augen auch. So.
Ja.
Und verdient und freue mich für alle und auch natürlich für ihn persönlich ist es cool und bringt natürlich auch wieder diesen Hip-Hop-Gedanken da auch wieder in eine andere Richtung, aber zu anderen Leuten. So.
Ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz kurz betonen, dass wir natürlich auch gerne vor Ort gewesen sind, aber aufgrund von dann auch ehrlicherweise anderen Produktionen und Verpflichtungen wir es einfach zeitlich nicht hinbekommen haben, obwohl ich es sehr versucht habe. Aber da haben dann auch am Ende private Dinge genauso wie berufliche dazwischen gestanden, dass wir es nicht geschafft haben. Wir werden das aber wollen es natürlich an dieser Stelle huldigen und werden sicherlich auch nochmal Gelegenheit finden, auch nochmal das anderweitig nochmal hochzuhalten. Da sind wir auf jeden Fall am Ball. Jetzt gibt's Musik. Ja. Und wenn du jetzt nicht Kapitel 29 von Torch spielst, dann...
Nee, ich habe einen Rundumschlag jetzt gemacht bei der Ehrung und bei der Huldigung, nämlich Advanced Chemistry, wo Torch ja auch ein Teil war, und die Stadt Heidelberg habe ich auch noch mit eingebaut und so heißt auch der Song von Advanced Chemistry.
Bis gleich, hier, Zielgerade, Love and Hate. Zum Ende von dieser wunderbaren Folge Baxman Love and Hate haben wir noch ein Thema hier mit auf dem Tisch, das jetzt so ein kleines bisschen vielleicht wieder eine Lesson ist, denn die Soul Brother Down und Bass haben etwas mitgebracht, was natürlich ein bisschen Golden Era Flavor hat, aber damit vielleicht auch insgesamt ein Thema ist, das wir hier euch nochmal mit auf die Reise geben zum Nachdenken. Bass, was hast du?
Ich sag jetzt mal ich glaube mit zu Recht. Es geht um die wohl wenn man zur Golden Era denkt, also an die Golden Era des Hip-Hop oder Rap denkt, so das war ja so Ende der 80er, Mitte Ende der 80er bis Anfang der 90er, die wichtigste Musiklibrary der Golden Era, darum geht's, um Ultimate Breaks and Beats. Eine Musikcompilation bestehend aus 25 Teilen, die 1986 kam das erste Release bis Anfang der 90er, ich weiß gar nicht, wann das letzte rauskam, gespickt. Immer so Sampler-Compilations halt, Vinyl-Compilations, die ein wichtiger Bestandteil eben dieser Ära waren, auch wenn es viele nicht, auch in diesem Bericht auf Rock the Bells kommen, habe ich diesen Artikel über die Ultimate Breaks and Beats Serie gefunden, was ganz spannend ist, weil sie mich selbst betrifft. Viele Producer aus diesen Jahren und bis heute geben, glaube ich, nicht gerne zu, dass sie von Ultimate Breaks and Beats samplen, aber das finde ich total Blödsinn. Ich stehe dazu, ich liebe diese Serie, die hat mein Leben, meine Hip-Hop-Blase sowas von bereichert. Ich habe damit mein Wissen, Fachwissen, mein musikalisches Wissen über Soul- und Funk-Musik, dadurch hat sich das darauf aufgebaut und ich war so dankbar darüber, dass das immer weiterging und inzwischen 25, also gibt es ja jetzt keine neuen mehr, aber extrem wichtiger Bestandteil, glaube ich, nicht für mich, sondern für ganz, ganz viele Rap, Hip-Hop, Musikproducer auf dieser Welt, diese Serie. Ganz, ganz wichtig.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden, aber auch sehr, sehr deepen Thema dann. Hast du das auch auf dem Schirm?
Ja, natürlich, klar. Also ich glaube, ohne diese Ultimate Breaks and Beats, da hätte man auch gar nicht wirklich geschnallt, von welchen Originalsongs, die ganzen Hip-Hop-Tracks stammen, also welcher Künstler was gesampelt hat. Und diese Serie, die wurde ja dann auch so ein bisschen fortgeführt. Später gab es ja noch The Breaks und Dusty Fingers und noch viele weitere andere Compilations. Die waren dann so ein bisschen direkter auf der Rückseite, stand dann auch drauf, wirklich, wer das gesampelt hat. Was dann auch einige Produzenten im Rap-Game so ein bisschen, ja, auf die Palme gebracht hat. Zum Beispiel ja DJ Premier bei Moment of Truth, der dann meinte, ihr habt den Hip-Hop nicht verstanden, packt Platten auf den Markt und schreibt auf der Rückseite, wer das alles benutzt hat. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, dann auch Urheberrechtsgeschichten und so. Aber natürlich, klar, die Ultimate Breaks and Beats, die waren natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Gehört, glaube ich, zu jedem in der, sag ich mal, Hip-Hop-Erziehung mit dazu, der so in den 80ern und 90ern auch aktiv war und auch produziert hat. Also die Dinger, ich glaube auch Impeach the President auf der Nummer 11, das ist so eine meiner liebsten Volumes und auch die 24, wo auch noch Blind Alley mit drauf ist. Das sind so, da hängen einfach Erinnerungen dran und vor allen Dingen Impeach the President ist ja für Bass und für mich ja als Soul Brother ja auch ein wichtiger Song und wir erkennen auch halt auch und hören dann auch, wenn das halt von den Ultimates auch gesampelt ist, weil auch dann dieses Knacken, dieses Vinylknistern, dieses Lagerfeuer dann auch in den Drumbreak mit drin ist. Und das sagt ja auch J.J. Kwan ja auch in dieser History und auch, glaube ich, Breakbeat Lou, der sagt das ja auch irgendwie selber, dass er das halt auch immer raushört, wenn einer Impeach the President sampled, weil halt dieses Vinylknacken da in dem Break drin ist.
Ja, ist eben wichtig. Also Lenny Roberts, rest in peace, der leider schon sehr früh verstorben ist in den 90ern. Und Breakbeat Lou, die sozusagen diese Compilation-Serie eben ins Leben gerufen haben. Ist ein cooler Bericht, cooler Artikel, der eben auch ein paar Hintergründe und eben die Entstehungsgeschichte davor, also wie die sich zusammengefunden haben, wie die sich kennengelernt haben, was die vorher gemacht haben und dann eben zu Ultimate Breaks and Beats und weil sie ein Label gegründet haben und da versucht haben, Lizenzen zu bekommen, um solche physischen Tonträger herzustellen. Und daraus wurde dann Ultimate Breaks and Beats richtig dope. Check das aus.
Was auch noch cool ist, ergänzend dazu, der Jake Warren, der hat auch noch eine andere Serie oder eine andere Folge gemacht zu Impeach the President. Hat er auch so, ich glaube, knapp über 10 Minuten, hat auch noch mal ein bisschen die History aufgearbeitet und ja, auch sehr, sehr spannend. Also falls ihr auch so große Freaks seid wie wir, was Impeach the President betrifft, dann kann ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen. Einfach mal bei YouTube eingeben, Jake Warren, Impeach the President History und ja, einfach mal anschauen. Richtig cool.
Ja, ist auf jeden Fall so ein Tipp, wo man richtig krass dingen kann und ein bisschen was nachholen kann, glaube ich, auch wenn man damals noch zu jung gewesen ist hier. Spannend. Ich bin schon noch ein bisschen, bin ein bisschen am Suchen hier gerade, deswegen bin ich ein bisschen abwesend.
Ist auf jeden Fall eine richtig ehrliche Sache. Ich meine, man könnte jetzt aus heutiger Sicht, wenn man, wir meckern immer über diese Library-Producer, ne, aus dem Internet, die Beat, Drum und Sample Library, ne, aber so vielleicht war Ultimate Breaks in Beats ja auch auf eine gewisse Art und Weise, war es ja auch die erste für das Producer, die erste Sample Breakbeat Library, die es so gab. So, man musste natürlich viel mehr machen, man musste sich die Sachen auch daraus schneiden und gucken, so, ne. Aus heutiger Sicht ist es noch alles viel einfacher, direkt fertig geschnitten einladen. Aber schon ist auf jeden Fall eine schöne Enzyklopädie sozusagen und eine schöne Musiklibrary, die die Producer bis heute beflügelt.
Habt ihr die komplett zu Hause rumliegen?
Ich ja.
Yes.
Doppelt natürlich.
Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kriegt man die noch?
Reissued, also offiziell reissued und man kriegt die auf dem Markt. Ist jetzt nicht hard to get.
Okay. Auch nicht irgendwelche Teile davon, dass die irgendwie mittlerweile vergriffen sind oder so.
Ah, es gab so eine berühmte Nummer 9, war das, ne? Dan oder 8, wo man sagt, warum gibt's die nicht mehr? Oder es gibt eine Lücke. Das ist die Nummer 8 ist so eine Lücke, die dann irgendwann geschlossen wurde. Da. Aber die History, die Geschichte dahinter ist ganz obskur. Die erzählen wir vielleicht irgendwann mal, wenn es überhaupt stimmt.
Wieso? Jetzt, die Minute hast du jetzt noch, oder? Was sagst du da an? Haben wir noch die Minute?
Ich weiß es, ja, die war so lange verschollen und dann kam sie irgendwann und dann habe ich sie mir angehört und irgendwie so geil finde ich die nicht. Ich weiß nicht, Bass, ob du da...
Nee, ist auch nicht so geil. Die kam im... Ich glaube, die Nummer 8 wollte man einfach füllen. Ich habe von guten Freunden damals in den frühen 90ern die Story gehört, die angeblich direkt da mit den Leuten zu tun hatten, dass es da irgendwie beim Presswerk Probleme gab, irgendwie Fehler bei den Herstellungsprozessen und dann hat man die weggelassen. Das war so das, was ich darüber weiß, vielleicht gab es auch Lizenzprobleme, man weiß es nicht. Also eins von beiden vermutlich.
Ihr könnt jetzt auf jeden Fall draußen eure Hausaufgaben machen und anfangen, die Dinge einzusammeln. Wir können leider keine Kauftipps dazu geben. Auch keine weiteren Tipps der Anwendung, denn das verstößt gegen die Soul Brother Ehre hier im Haus. Aber ihr könnt auf jeden Fall im Internet auf der Seite ein bisschen rumsurfen. Damit kriegt ihr eine Menge an Informationen. Wenn ihr es ein bisschen nachholen wollt und dem Ganzen damit auch ein bisschen Liebe schenken wollt. Genau wie wir hier versuchen, der Hip-Hop-Kultur viel Liebe zu schenken. Und deshalb danke wieder an euch beide, dass ihr hier die Sendung so gut gefüllt habt. In 2 Wochen gibt die nächste. Dann reden wir über Vinyl. So viel kann ich schon erzählen. Da wird es dann ernst.
Tschüss,
ansonsten bleibt uns noch der Hinweis, achtet bitte bei Instagram auf den Backspin Love and Hate Account, geführt von Dan und Bass. Da werdet ihr eine Menge Informationen rund um die Sendung finden, inklusive aller Infos, wann ihr sie wo wie hören könnt. Und in diesem Sinne, ich habe viel Spaß gehabt, ich hoffe ihr auch. Danke ihr beiden und bis zur nächsten Sendung.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, Leute. Macht's gut.
Howdy. Was ich lieb, was ich hasse. Was ich lieb, was ich hasse.